Kölsch und Cash, der Podcast mit Anne-Sophie und Kai.
Ich verstehe nicht, wie man dieses Intro zu lang finden kann, ehrlicherweise. Jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich einfach abrocken. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kölsch und Cash. Ihr hört es, diesmal habe ich wieder anmoderiert und nicht die Anne-Sophie. Also ich übe mich in dem, was ich tue, damit ich demnächst auch besser werde in dem Thema. Hi Anne-Sophie, schön, dass du wieder da bist.
Finde ich auch.
Wie geht's dir?
Gut, wie geht's dir?
Ja, wieder besser. Also nachdem wir letzte Woche es ja leider nicht geschafft haben oder vorletzte Woche leider nicht geschafft haben, pünktlich mit dem Podcast rauszugehen, dafür nochmal ein kleines Sorry. Es war ein bisschen aufwendiger im Schnitt, deshalb mussten wir es leider um eine Woche verschieben. Aber hey, sie ist ja schlussendlich rausgekommen und jetzt freuen wir uns auf eine neue Folge.
Richtig. Wie war deine Woche?
Ich komme aus einer sehr aufregenden Woche, ehrlicherweise. Zwei Highlight-Veranstaltungen gehabt, und zwar letzte Woche Montag. Ich muss ja jetzt ein bisschen ausholen, weil wir letzte Woche eigentlich nicht hatten im Podcast, sondern die Woche davor. War Bonner Akademischer Sommer in Bonn von der Stiftung für die Wissenschaft.
Ja, da war ich leider nicht sehr traurig.
Ja, tut mir du hast tatsächlich was verpasst. Und zwar war der DSGV-Präsident Helmut Schleweis auch da, hat eine schöne Keynote zum Thema Energiewandel und Transformation und wie wir eben als Sparkassen diesen Wandel mit vorantreiben können, hatte darüber gesprochen. Und auch die Caroline Schriever, die das geschäftsführende Vorstandsmitglied des DSGVs, hat zum Thema grüne Taxonomie gesprochen, live aus Brüssel. Eigentlich wollte sie vor Ort sein, aber musste dann zugeschaltet werden, weil sie eben zu dem Thema gerade in Brüssel war. Highlight 1, Highlight 2 war der Startup Summer Slam des Digital Hubs am Donnerstag, letzte Woche, wo ich wieder mit ganz viel Inspiration rausgegangen bin, mit ganz viel Adrenalin. Und zwar ist das ein Festival für Startups vom Digital Hub organisiert. Da sind 100 Startups vor Ort und einige Unternehmen, wir unter anderem auch. Und ja, haben die Bude ein bisschen abgerissen, würde ich sagen.
Ja, also wenn du es jetzt so erzählst, möchte ich gar nicht erzählen, was mein Highlight der Woche ist.
Aber
bei mir war es nicht so aufregend. Ich war nur wieder viel unterwegs und war in Frankfurt für zwei Tage. Ja, eigentlich mein Highlight der Woche, bin ich ehrlich, ist gerade eben erst passiert, kurz vor der Aufnahme, denn wir haben heute natürlich wieder Gäste mit dabei. Und Kai, also wir sind rein in das Office und Kai hat natürlich allen, die da waren, gerade Hallo gesagt und die Hand gegeben. Und eine davon, eine Dame, war eine Kundin, was wir erst im Nachhinein gemerkt haben, oder der Kai. Und das hat dann doch irgendwie positiv meinen Tag gesteuert oder gelenkt, oder?
Ja, weißt du, ich komme noch aus diesem Vernetzungsmodus raus. Ich merke gerade, das Summer Slam war übrigens am Mittwoch, nicht am Donnerstag. Ich komme gerade aus diesem Vernetzungsmodus raus, dass du allen Leuten die Hand schüttelst und so, und deshalb, ja. Mein Gott.
Ich finde das voll krass, dass Handschütteln eigentlich wieder so ein Game ist, weil ich finde, mit Corona hat man ja eher so die Schulter gegeben oder die Faust. Und jetzt, ja, ich bin gar nicht so ein Handgeber eigentlich.
Ja, aber es ist trotzdem komisch, findest du nicht auch, wenn du jetzt mit der Faust mit dem Ellbogen ankommst oder der Faust, dass das komisch wirkt?
Ja, eine Faust finde ich jetzt nicht, aber Ellbogen ja.
Ja, okay, weil ich habe das die Tage auch gehabt, aber da hatte ich was in der Hand und musste dann den Ellbogen geben und dann hat sich das irgendwie auch schon so komisch angefühlt und die andere Person guckt mich auch so an und wusste erst gar nicht, was ich von ihr will und hat dann erst später gecheckt, ah ja, stimmt.
Er wollte mir Hallo sagen.
Okay, war schön. Oh Mann. Aber du hast es eben schon angeschnitten. Wir haben heute wieder zwei ganz besondere Gäste. Wir freuen uns sehr. Wir sind auch live vor Ort am Standort. Und zwar sprechen wir mit dem lieben Alex und dem Basti von Malzkorn. Was das ist und wer die beiden sind, besprechen wir gleich nochmal. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt ins Interview rein, oder?
Ja, let's go.
Alright. Hi ihr beiden, schön, dass wir bei euch heute Gast sein dürfen, hier in eurem richtig modernen Office. Wir sind schon richtig geflasht hier reingekommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Alex. Schön, dass du da bist, Basti. Und ja, wir wollen heute zum Thema Transformation in einem Familienunternehmen einmal ein bisschen tiefer sprechen. Wir waren jetzt eben schon beim Rundgang, den wir hier von euch bekommen haben, tief im Gespräch. Wir müssen gucken, dass wir gleich alle Fragen nochmal irgendwie recappen, beziehungsweise gucken, dass wir die Fragen nicht schon voraussetzen, die wir euch eben schon gestellt haben. Aber ich würde sagen, Anna-Sophie, ich leite mal an dich weiter.
Wir gehen gleich einmal eine Vorstellung von euch, dass sich einmal jeder von euch vorstellt. Aber ich habe eine erste Frage, die mich schon die ganze Zeit umtreibt. Denn als Kai meinte, wir machen das übrigens zusammen mit Malzkorn, ich wollte schon gerade sagen Malzbier, weil ich habe mir nämlich erst gedacht, ach, ist das eine Biermarke? Ich bin kein kölsche Mädchen, so, also ich komme nicht aus Köln. Wie seid ihr, also wie ist dieser Name zustande gekommen?
Tag, erstmal schön, dass ihr da seid. Hör mal, ihr habt uns gar nicht die Möglichkeit gelassen, euch mal zu begrüßen hier. Herzlich willkommen bei uns.
Danke dir.
Ja, also wir haben uns lange überlegt, wie wir diese Firma nennen. Es war ein ewig langer Prozess und dann ist uns dieses Kunstwort eingefallen. Also das fanden wir ganz toll. Und so, nee, Quatsch. Also die Firma ist von 1927 und das ist der Nachname unserer Familie. Mein Urgroßvater, das war damals üblich, hat die Firma einfach so benannt, wie der Name ist. Und der ist dann einfach geblieben.
Wenn ihr irgendwann mal expandieren wollt oder so, ja, oder nochmal sagt, okay, Orthopädietechnik haben wir jetzt revolutioniert, jetzt wollen wir eine neue Branche angehen, ja, dann hättet ihr auf jeden Fall
dann
schon
machen wir
Potenzial.
Dann machen wir Bier, ganz klar. Ja, also ich habe eh gesagt, also, eigentlich ist es eigentlich mal ein Traum, irgendwann mal so ein geiles Brauhaus aufzumachen. Und ja.
Da sind wir auf einer Wellenlänge.
Der Name ist grandios.
Lass uns gleich nochmal dazu quatschen.
Ja. Was gut genau ist auch für Schnaps.
Malzkorn.
Ja. Stimmt.
Korn, ja. Malzkorn.
Jetzt springen wir doch erstmal in die Vorstellung rein, würde ich sagen. Fangen wir doch gerne mal mit dir an, Alex. Wer bist denn du eigentlich?
Ja, ich bin der Alex. Ich bin irgendwas ein bisschen über 40. Habe zwei Kinder. Bin Orthopädietechniker und Geschäftsführer in diesem Unternehmen. Mein Bruder zusammen, dem Sebastian, der unser technisches Brain in dem Unternehmen ist. Ja, und in der Geschäftsleitung ist noch mein Vater dabei, der uns immer noch täglich hier unterstützt und mit Rat und Tat zur Seite steht. Und mit dem Sebastian Fischer, der jetzt seit, wie lange bist du dabei? 4, 3 Jahre. Ja, ja, wir hacken hier jeden Tag ziemlich wilde Sachen aus und haben in den letzten Jahren, glaube ich, hier sehr, sehr viel bewegt. Also alles, was ihr heute gesehen habt, ist hier wirklich so in den letzten 3, 4 Jahren entstanden. Wir haben noch weitere Filiale in Pullheim aufgemacht und sind jetzt dabei, nach und nach alle Läden ein weiteres Mal zu überarbeiten.
Wie viele Läden habt ihr und wo?
Wir haben 4 Filialen. Einmal in Köln-Ehrenfeld, das ist unser Stammgeschäft. In Köln-Niel auf der Friedrich-Karl-Straße, City Center Chorweiler und jetzt in Pullheim Stommeln. Also wenn die Stommeln das hören, ist es natürlich nur Stommeln, nicht Pullheim.
So, und du hast es gerade schon angesprochen, wir haben noch jemand anderen heute mit dabei, Basti. Was machst du?
Wie man schon gehört hat, ich bin kein geborener Malzkorn und deswegen nicht in dieses Familienunternehmen direkt hineingeboren worden, sondern erst später hinzugekommen. Ich bin hier Geschäftsleiter seit Sommer 2020. Ja, ich habe eigentlich mal was ganz anderes gemacht. Ich habe meine Ausbildung mal bei der Berufsgenossenschaft gemacht, habe dann dort auch ein duales Studium gemacht und über diese Verbindung zu unserem Geschäft bin ich dann nachher hier hingekommen.
Dann nochmal direkt eine Frage, weil wir sind branchenfremd, beide. So, als ich hier hingekommen bin, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Anna-Sophie, aber ich hatte eine gewisse Erwartung, wenn man so an Orthopädietechnik denkt, dann hat man ja irgendwie schon so ein gewisses Bild vor Augen. Bin aber komplett geflasht worden eben, wo wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber was kann ich mir denn genauer unter Orthopädietechnik eigentlich vorstellen? Was macht ihr für Produkte? Wir haben ja eben Einlagen zum Beispiel gesehen, Prothesengeschäft, Gesichtsmasken, aber was ist alles das, was ihr tut?
Du hast im Prinzip 3 Sparten, also einmal den Sanitätsfachhandel, alles was so Sanitätshäuser haben, Kompressionsstrümpfe, Bandagen. Dann hast du den Bereich Orthopädietechnik, wo halt im Prinzip alle Ersatzteile für den menschlichen Körper gebaut werden. Prothesen, Orthesen, Einlagen, also es ist wirklich ein extrem vielfältiger Bereich. Und dann hast du die Reha-Technik, das ist im Prinzip alles, was hier um das Thema Rollstuhl, Pflegebetten bis zum Bereich Homecare im Prinzip umfasst. Also es ist ein Riesenspektrum.
Du hast gerade eben gesagt, es ist im Endeffekt ein Kölner Familien- oder ja, Traditionsunternehmen. In der wievielten Generation ist es jetzt?
Also wir sind die 4.
Vierte.
Mhm. Mein Urgroßvater hat damals die Firma 1927 gegründet, am Neumarkt, also mitten im Herzen von Köln. Da ist damals das Kreiskrankenhaus gewesen und alle Kölner Unternehmen oder Orthopädietechnikbetriebe sind im Prinzip am Neumarkt gewesen. bis zum Krieg. Dann war das leider Geschichte. Das Haus war zerbombt und mein Großvater ist hier in den Kölner Norden gegangen, mein Urgroßvater. Und dann hat er in den 50er Jahren auf der Fenloher Straße unser jetziges Stammhaus aufgebaut und da die Firma gegründet. Das waren auch die Bilder, die ihr eben unten gesehen habt, wo dann zeitweise auch noch Müller am Malzkorn drüber stand.
Jetzt sind wir hier ja gerade, wie der Kai schon gesagt hat, einmal durchgelaufen und ich weiß nicht, wie ihr euch sonst so Orthopädie-Technik, Häuser oder Geschäfte vorstellt, aber also wir sitzen jetzt hier gerade in einer Art Wohnzimmer und nehmen tatsächlich diesen Podcast auf, weil es tatsächlich von der Gestaltung her ganz anders ist, als es mal war auch. Also ihr habt ja gesagt, es ist so im Ostern 2022 gewesen, dass ihr das umgestaltet habt. Wie war es denn eigentlich vorher? Also ihr habt ja am Ende jetzt eine Transformation hier gemacht, die, wenn ich mir das so aus Beraterinnenbrille angucke, genau das ist, wo ja viele Unternehmen hinwollen, dass es irgendwie agiler ist, dass man offen ist, dass man netzwerken kann, bewegbare Bildschirme hat, große Bildschirme, Umfunktionierung von Räumen, wie zum Beispiel so, wo produziert wird, kann auch geschult werden. Wie kam es dazu, dass ihr dahin gesteuert habt? Also wie war es vorher und wie kam es dazu?
Also vorher war das im Prinzip wirklich so eine klassische, verwinkelte kleine Werkstatt. Was heißt klein? Also die Grundfläche von 750 Quadratmetern haben wir vorher auch schon gehabt. Es war aber halt alles sehr verwinkelt. Es gab ganz lange Flure, wo immer Räume abgegangen sind. Und wir hatten die Möglichkeit hier in dem Gebäude, dass wir wirklich alle Wände rausreißen, weil es im Prinzip eine große Hallenfläche ist. Und wir konnten im Prinzip einmal dann bei Null anfangen. Und wir haben sehr viel Gedanken gemacht, wie wollen wir zukünftig so eine Werkstatt aussehen? Oder wie kann so eine Werkstatt aussehen? Sowas gab es da nicht in dem Stil.
Also eigentlich Werkstatt 2.0.
Ganz genau. Mhm. Ja, also wir haben im Prinzip alles neu gedacht, alles überarbeitet. Und dann kam danach die Idee, dass wir halt im Prinzip so eine gläserne Werkstatt aufbauen, wo man im Prinzip in alle Bereiche reingucken kann. Auch die Kunden in alle Bereiche reingucken können. Ich glaube, das ist wirklich einmalig. Das gibt es in dieser Branche nicht. Man lässt sich ja normalerweise auch ungern in die Karten gucken. Aber das war einfach so die Grundidee, dass wir sagen, okay, wir wollen alles zeigen, wir wollen diese Transparenz, wir wollen den Menschen zeigen, das machen wir, weil wir eben auch gesagt haben, also man hat ja gar keine Fantasie, was passiert da, was ist Orthopädie-Technik? Und das ist ja einfach im Prinzip ein super spannendes Thema, ob wir jetzt Armprothesen bauen, Prothesen, Orthesen, also alles, was wir machen, sind ja schon Hightech-Materialien und das wollten wir einfach zeigen und das war die erste Idee und daraus kam dann wirklich wie so ein Puzzle eins zum anderen. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen so und so die Werkstatt aufbauen. Dann haben wir Modelle gebaut und ganz viel rumexperimentiert, bis dann das rauskam.
Ja, ein weiterer Punkt war sicherlich auch die Zusammenarbeit untereinander, dass uns das einfach super wichtig war, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt das ganze Thema angehen, dann soll die Zusammenarbeit unter den Mitarbeitern und mit uns auch ganz anders werden, dass wir halt offene, transparente Räume haben, in denen man sich wohlfühlt, in denen man miteinander kommunizieren kann. Und das ist in der Werkstatt manchmal auch nicht so einfach, durch gewisse Lautstärken oder viele Werkstätten in dem Bereich Orthopädie-Technik befinden sich noch in dunklen Kellern. Das haben wir ja auch gesagt, das wollen wir hier gar nicht. Wir wollten Tageslicht, durchflutete Räume, in denen das Arbeiten einfach Spaß macht. Und wir haben auch die Arbeitsplätze so ausgerichtet, dass jeder alles hat, was er braucht, um seinen Job bestmöglich zu machen. Und uns ist halt generell immer wichtig, dass wir und alle, die hier sind, gerne hier sind. Und deswegen haben wir das so gemacht, wie es ist.
Ich glaube, das habt ihr auch geschafft. Also tatsächlich, wenn man hier ankommt, erahnt man das von außen erstmal nicht, dass ihr das hier so umgestaltet habt. Und wenn man dann in dem Moment die Tür aufmacht und kommt hier rein, dann wird man direkt mit diesem modernen Flair empfangen, wird direkt quasi in einen LED-Licht durchfluteten Raum geführt, farblich durchflutet, sieht hier ganz viele Trophäen, sage ich mal, an der Wand, so eine kleine Hall of Fame. Ihr seid ja auch sehr, sehr aktiv im Sportbereich, ist ja auch ein großer, großer Bereich von euch, da kommen wir aber gleich auch nochmal drauf. Ja, und kommt dann hier rein und wird direkt tatsächlich empfangen von einer großen Fläche, kann durch die Werkstatt durchschauen und hat so den direkten Überblick und das macht es zumindest aus meiner Brille oder aus unserer Brille an, Sophie ist in meiner Brille total offen, total freundlich und so stellt man sich das eben normalerweise nicht vor. Jetzt stellt sich für mich noch so die Frage, was war eigentlich der tatsächliche Grund für so eine Transformation? Habt ihr irgendwie gespürt, okay, wir müssen jetzt was verändern, wir müssen was neu machen oder was war tatsächlich der Auslöser dahinter?
Also definitiv, also wir haben einfach gespürt, jetzt ist der Moment gekommen, wir haben die Möglichkeit bekommen, wir konnten dieses Haus kaufen und wir wollten umbauen. Man muss einfach mittlerweile einmal für die Mitarbeiter, für die zukünftigen Mitarbeiter was bieten, dass man einfach sagt, wir haben hier ein komplett neues Arbeitsumfeld, ein schönes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen kann, in dem man sich entfalten kann. Wir müssen uns jedes Mal neu erfinden, wir müssen Produkte neu erfinden und man braucht einfach ein kreatives Umfeld. Und das war mir vor allen Dingen extrem wichtig, dass man ein kreatives Umfeld schafft, in dem ich mich wohlfühle, aber auch alle anderen. Dass wir alles, was wir machen im Prinzip oder diese Philosophie, die wir als Firma transportieren wollen, in diesen Räumen auch widerspiegeln können. Ja, also wir haben oft total verrückte Ideen, also auch der Prozess, diese Räume so zu gestalten, der uns war nicht klar, es soll genauso werden, sondern wir hatten ganz viele verrückte Ideen. Am Anfang war zwischenzeitlich mal, okay, wir machen das wie eine Raumkapsel, wir machen das wie ein Raumschiff mit so spacigen Türen und keine Ahnung was. So, das ist jetzt am Ende dabei rausgekommen. Ich glaube, es passt auch besser zum Gebäude.
Weil ich das auch cool gefunden hätte.
Ja, das ist auf jeden Fall cool gewesen. Auch der Aufzug, der sollte normalerweise so Swoosh-Geräusche haben.
Bisschen Spielerei dahinter.
Natürlich, absolut, aber die brauchst du auch.
Wie lange hat der Transformationsprozess dann so von der Idee, wir wollen jetzt das ändern und natürlich dieser Hauskauf war ja wahrscheinlich auch so initial dafür. Wie lange hat das so gedauert?
2 Jahre.
Ja, also wenn man vom ersten Gedanken angeht schon, wobei...
Ja, wir sind auch Handwerker, das darf man nicht vergessen. Also bei uns geht das schneller. Mhm. Wenn wir sagen, wir machen irgendwas, da treten wir einfach mal eine Wand ein, bevor wir uns überlegt haben, was wir machen. Und so, das war hier auch. Also, das war wirklich da unten zeitweise. Ja, also da sind Sachen passiert, die glaubt einem so keiner. Also wir kamen da rein, haben gesagt, hier, das probieren wir jetzt einfach mal auf. Und dann haben wir Wand eingeschlagen. Dann haben wir irgendwas hingestellt. Am nächsten Wochenende kam zurück, dann war wieder irgendeiner von uns hier und hat schon wieder andere Sachen anders gemacht. Das war ein total wilder Prozess eigentlich. Also es war totale Anarchie, aber es war super schön.
Vielleicht, Kai lacht sich hier kaputt. Wir haben jetzt ja gerade schon gesagt, wie wir das irgendwie so als potenzielle KundInnen erleben, die reinkommen. Wie haben das denn eigentlich eure Mitarbeitenden so aufgenommen? Also fanden die das jetzt cool? Haben die gesagt, geil, ich habe endlich einen Arbeitsplatz, der irgendwie total modern ausgerichtet ist und irgendwie wie mit iPad und Ähnlichem oder Tablet. Wie haben die darauf reagiert? Sind die das so mitgegangen oder hattet ihr da schon auch, wo ihr sagt, ja, war nicht jeder im ersten Augenblick von begeistert?
Ja, das muss man ehrlicherweise, gibt es da geteilte Meinung. Ist halt so, es gab einige, die kann man für sowas total begeistern. Die haben totale Freude daran, sind auch stolz darauf, an so einem Arbeitsplatz zu arbeiten. Und dann gibt es auch sicherlich andere, die sich erstmal durch den ganzen Umbau in ihrer täglichen Arbeit gefühlt haben und auf sowas nicht so viel Wert legen. Aber man hat ja in dem Team immer verschiedene Rollen, von daher ist es auch völlig in Ordnung, dass nicht jeder direkt jubelnd hier durchgelaufen ist. Aber zu dem ganzen Prozess kann man halt sagen, wir sind ein relativ junges Team, was hier auch in der Führung ist. Und wir haben halt immer Lust, weiterzumachen, besser zu werden und Dinge zu verändern. Und wer halt den Alex und Sebastian kennt, da weiß man auch, wenn der Gedanke relativ konkret wird, dann kann auch, wie er eben schon gesagt hat, so eine Tür relativ schnell eingetreten sein, wo ich noch denke, sollen wir nicht nochmal überlegen? Dann ist das vielleicht schon, dann sind die vielleicht schon unterwegs. Dann geht sowas doch viel schneller. Also
jetzt nochmal zu deiner Rolle konkret, Geschäftsleiter. Du bist 2020 dazu gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Da hat es mit dem Umbau schon angefangen oder ist es dadurch auch mit erst initiiert?
Also das war zu dem Zeitpunkt noch nicht konkret. Also da gab es diese Gedanken, glaub auch nicht, ne?
2020, das war so die Phase, wo es gerade hier drum ging, das Haus zu kaufen. Das war aber auch die Phase, da haben wir gerade, das war ja kurz bevor du angefangen hast, den Laden Stommeln eröffnet. Das war ja der Beginn der Corona-Pandemie. Da haben wir einen Mietvertrag in Pullheim unterschrieben. Da waren wir im Prinzip noch mit der Öffnung dieser Filiale beschäftigt und wussten gar nicht, okay, jetzt haben wir hier unterschrieben, machen wir überhaupt auf oder lassen wir einfach den Mietvertrag erstmal oder den Laden erstmal ruhig stehen. Und wir haben dann wirklich den ersten Lockdown genutzt, diese Filiale in Pullheim fertig zu machen, die einzurichten und dann im Sommer zu eröffnen. Und erst danach haben wir im Prinzip hier weitere Gedanken gefasst. Wir wussten ja gar nicht, wie geht's weiter, was passiert. Wir hatten das Riesenglück, dass wir durch unsere Systemrelevanz ja im Prinzip alle Filialen auflassen konnten. Also wir haben ja ganz normal weitergearbeitet und haben dadurch natürlich auch alle Möglichkeiten gehabt, dann uns hier weiter in der Phase zu entwickeln. Also da waren wir leider, also was heißt leider, also für uns zum Glück auf der Insel der Glückseligen, so dass wir dann hier wirklich diese komplette Pandemie dafür genutzt haben, hier einmal alles auf links zu drehen. Ich glaube, dass es aber auch ohne diese Pandemie wahrscheinlich hier gar nicht so schnell gegangen wäre. Wir hatten natürlich riesen Glück, dass wir Messebauer hatten und Handwerker, die halt sehr viel Zeit hatten in dem Moment. Normalerweise wäre dieser Prozess wäre viel länger gewesen. Also das muss man einfach mal ehrlich sagen. Also deswegen, wenn man jetzt überlegt, okay, das ist wirklich, was hier passiert ist in 2 Jahren, das ist brutal. Das wäre aber anders gar nicht gegangen.
Ihr habt ja jetzt aber nicht nur einen zusätzlichen Standort aufgemacht und hier die Geschäftsräume verändert, sondern ihr habt uns ja eben, als ihr auch einen Einblick gewährt habt in die Werkstatt, ist uns aufgefallen, ihr habt 3D-Drucker hier, ihr habt einige Verfahren, wo ihr sagt, okay, das mussten wir früher gipsen, das machen wir jetzt anders und in einem Bereich seid ihr sogar die Vorreiter, wie ihr auch eben erwähnt habt. Also ihr setzt schon sehr viel Technik auch ein, um hier auch die Produkte anzufertigen. Wo kam dieses Know-how her? Habt ihr gleichzeitig auch mitgedacht, okay, wenn wir jetzt hier einmal umgestalten, dann setzen wir auch neue Geräte ein? Ist das mit dazugekommen oder war das schon vorher sogar da?
Nee, also wir haben hier immer den Anspruch, an unserer Arbeit immer Vorreiter zu sein, in jedem Bereich. Ich glaube, das kann man so sagen. Also das ist generell bei uns so in der DNA drin, dass wir sagen, wir wollen das immer so, wir wollen immer Vorreiter sein. Und das war vorher zum Teil vielleicht schon auch da, aber beim Umbau haben wir auch schon geplant, Dinge hinzuzufügen. An unsere Mitarbeiter haben wir auch immer die Erwartung, dass man da einfach kreativ ist, Dinge probiert, innovativ ist. Und dadurch, dass Sebastian Malzkorn einfach Genie in seinem Bereich ist, sind wir da immer gut aufgestellt.
Hat immer ganz viele Ideen und ist wirklich offen für alles. Und wenn er irgendwas bekommt, dann gibt er halt Vollgas. Also dann will er da auch weiterkommen, dann will er, dass alle anderen weiterkommen und entwickelt dann auch so lange, bis wir wirklich da auf dem nächsten Level sind.
Wir sind ja jetzt gerade bei deinem Bruder gewesen. Auch da die direkte Frage, wie läuft das denn eigentlich, wenn man mit dem Bruder zusammen so ein Unternehmen führt? Also du bezeichnest ihn jetzt schon als das technische Brain. Was ist so ein Konfliktpotenzial, was man haben gibt's könnte als
bei
Geschwister?
Bei uns überhaupt nicht. Also das ist ein Riesenglück. Ich weiß, worauf es abzielt. Also in ganz vielen Familienunternehmen läuft das ganz anders. Wir haben ein Riesenglück. Mein Vater hat uns relativ schnell machen lassen. Also der hat uns nie irgendwie blockiert, sondern der hat einfach gesagt, macht. Also viele Sachen, wie jetzt auch diese ganze Sportgeschichte, die konnten wir umsetzen vor Jahren, wo er uns nicht aufgehalten hat. Und mein Bruder und ich, wir sind wirklich in dem, was wir machen, komplett grundverschieden. Also ich habe tierisch viel Spaß an Marketing, an dem Verkauf, an dem Vertrieb. Und er ist halt wirklich so derjenige, der in der Werkstatt steht und da Gas gibt. Und da ergänzen wir uns einfach. Also wir kommen uns da nicht ins Gehege, wir verstehen uns, wir streiten uns. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das Außergewöhnliche bei uns in der Firma, ob das jetzt mit Sebastian ist. Wir sind super eng alle. Wir haben jetzt neue Mitarbeiter in anderen Abteilungen, die auch wieder aus dem Freundeskreis reinkommen, wo andere sagen, das kann nicht funktionieren. Also bei uns funktioniert es hervorragend. Also wir sind, glaube ich, sehr glücklich, wie es läuft. Ja, also ich kann da nichts Negatives sagen. Es gibt mit Sicherheit auch mal einen Streit, aber der ist an dem Abend vorbei. Abends alles cool.
Also im Endeffekt, eigentlich nimmt man es nicht mit nach Hause, nein, sondern löst es auf der Arbeit,
ja,
oder bleibt es auch.
Und das ganz schnell. Ja. Also ich glaube, wir sind alle so harmoniebedürftig, dass wir keinen Bock haben, irgendwas mit nach Hause zu nehmen.
Du hast es gerade gesagt, ihr bringt, also viele Freunde fangen hier irgendwie an oder kommen auch in die Firma. Und so ein familiäres Verhältnis, dass es auch irgendwie euch hier wichtig ist. Hattet ihr das schon immer oder ist das jetzt auch durch diesen Transformationsprozess, den ihr gegangen seid, ist das nochmal besser geworden?
Es wird jetzt, glaube ich, gerade richtig gut.
Ja.
Also okay. es gab auch andere Zeiten. Also die Firma ist ja wirklich gewachsen in den letzten Jahren. Das ist eine Riesenveränderung und es waren natürlich auch Mitarbeiter dabei, die ganz lange dabei waren, die jetzt aber auch in einem Alter sind, wo es langsam Richtung Ruhestand geht, die das dann vielleicht nicht so gefeiert haben oder es halt auch nicht so ganz nachvollziehen konnten, was wir hier machen. Aber jetzt merkt man einfach, hier ist im Moment ein Riesenspirit drin. Und die Entwicklung ist halt schon außergewöhnlich, denke ich.
Das war in meinem ersten Jahr sicherlich eine der größeren Herausforderungen, die Mitarbeiter, die schon da waren, davon zu überzeugen, dass was wir hier machen, dass das im Endeffekt für alle gut ist. Du hast halt viele Mitarbeiter hier, die sind über 30 Jahre hier. Und dann kommt ein junger Mensch wie ich und erzählt denen, wie man es besser machen
kann.
Das,
was man eigentlich nicht haben will als wahrscheinlich etablierter Mitarbeitender.
So ungefähr, ja. Ne? Und das war sicherlich eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre, alle mit ins Boot zu bekommen. Und aber auch ehrlich gesagt dann zu gucken, wer will denn nicht mit? Wer hat dann keinen Bock, ich sag mal, auf die Reise? Mhm. Das muss man auch herausfinden. Und wer nicht mit will, dann wird es halt schwierig. Man kann kein Unternehmen zum Erfolg führen, wenn man einige hat, die versuchen, immer zu bremsen.
Dieses Beispiel mit dem einen faulen Apfel macht alle anderen Äpfel natürlich auch faul. Ne? Ja. Irgendwie, ja. So eine Transformation, und dann auch Kai, darfst du direkt wieder, erfordert ja auch voll viel Mut. Also ne, dann das sind nämlich ja genau diese Entscheidungen, die getroffen werden müssen oder irgendwie Wege mit den Mitarbeitenden, die gegangen werden müssen. Hattet ihr jetzt irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt Bedenken, dass das vielleicht jetzt nicht der richtige Weg war? Insbesondere, weil du hattest es gerade eben, Alex, schon mal im Gespräch gesagt, dass
ihr ja auch irgendwie ganz viele Dinge macht, wo ihr irgendwie einzigartig seid und das sonst irgendwie keiner macht, dass es ja nicht vergleichbar ist irgendwie mit einer anderen, mit einem anderen Unternehmen, das das Gleiche macht wie ihr.
Also Bedenken gab es dann mit Sicherheit nie. Nein, also hört sich das ein bisschen blöd an, aber wir waren immer sehr überzeugt von dem Weg. Und dieser Prozess, der ist ja auch, der wurde irgendwann losgetreten und man hat auch gemerkt, so in der Außendarstellung, wir haben ja jetzt nicht so das klassische sexy Produkt, was wir verkaufen. So, also wenn man Sanitätshaus denkt, denkt man, woran denkt ihr?
An meine Kniebandagen.
So, Kompressionsstrümpfe, also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt irgendein Produkt, was wir direkt nach vorne ins Schaufenster stellen. Also wir sind kein Apfelgeschäft, ne, oder irgendwas anderes, wo jetzt da die tollen Produkte vorne stehen. Das sind im Prinzip Produkte, die wir verkaufen, sind Produkte, die Menschen helfen, aber auch meistens dann wie in der Apotheke in einer Situation, in der man ja nicht gerne ist. Also wir haben dann entweder Angehörige, die zu uns kommen oder Leute, die halt irgendwie Schmerzen haben, die irgendwas brauchen. Und das ist einfach so, dieser Prozess, eine Firma so nach außen darzustellen, dass Leute gerne reingehen und sich auch wohlfühlen, ohne jetzt irgendwie so ein negativ angehaftetes Gefühl zu haben. Das ist halt die Idee, die wir hatten. Und da wollten wir alles, also dem haben wir alles untergeordnet. Und daher haben wir auch niemals Zweifel gehabt, dass das irgendwie der falsche Weg ist, den wir gehen.
Ich meine, eure Geschäftsstellen sind ja, und auch hier die Hauptstelle, nenne ich sie jetzt einfach mal, oder die Werkstatt, die sind ja auch sehr einladend einfach gestaltet. Also ich glaube, das habt ihr schon richtig gut geschafft. Und auch wenn du sagst, ihr habt keine emotionalen Produkte, ist es trotzdem, die Leute gehen zu euch, damit ihnen dort geholfen wird. Ja. Ich glaube, es gibt in dem Bereich, gerade im Bereich Gesundheit, nichts Schöneres und Besseres, als jemanden zu haben, der dir hilft. Und dann wirklich zu euch zu kommen und zu sagen, ich bin dann jetzt irgendwie mit einer Orthese, Prothese, mit einer Gesichtsmaske oder was auch immer rausgegangen, die mir einfach hilft im Heilungsprozess oder generell beim Leben. Das ist schon ein cooles Asset. Also das ist schon, würde ich glaube ich nicht unterschätzen. Wo wir gerade nochmal auf die Produkte selber gekommen sind. Wir haben ja einige Bilder gesehen mit Gesichtsmasken von Sportlern. Und unsere Frage, wofür ist eine Gesichtsmaske eigentlich da?
Meistens siehst du ja wirklich im Fußball oder im Basketball, wenn Sportler Gesichtsverletzungen haben. Also Nase, Jochbein. Dann wird so eine Gesichtsmaske für Profis angefertigt. Also das muss auch immer ganz schnell gehen. Also im Prinzip ist es wirklich ein Schutz, dass ein Profisportler trotz der Verletzung wieder in den Wettkampf einsteigen kann.
Was sind dann so typische Verletzungen? Nasenbruch?
Ja, also meistens ja Nase, ja.
Okay. Ah, und dann sind die früher einsetzbar wieder für das Spiel, können wieder früher spielen und die Erholungszeit ist kürzer?
Ganz genau.
Siehst du, ich habe ja gesagt, das ist für die Nase.
Genau, hast du gesagt, ganz klar.
Hab ich.
Ja. Ja, klar. Dann für mich nochmal, gerade auch wo wir beim Thema Sport jetzt schon mal sind, ihr habt dann ja auch den einen oder anderen bekannten Fußballer, Sportler, Basketballer, wie auch immer hier gehabt. Das ist ja auch eigentlich, glaube ich, eine coole Sache, das sieht man nicht alle Tage. Und ihr seid ja generell auch sehr aktiv im Sport, sowohl beim 1. FC Köln, glaube ich, Sponsor, als auch natürlich beim KIC, wie sollte es anders sein?
Natürlich, auch bei Fortuna, Viktoria.
Hammer.
VW Gummersbach.
Wie kommt die Leidenschaft zum Sport?
Ja, also die ist irgendwann entstanden. Ich habe selbst Eishockey gespielt und da ging das damals los. Also irgendwann sind wir dadurch auch bei den Haien reingerutscht, haben dann da den Physiotherapeuten kennengelernt und haben da so die Knieorthesen oder die Versorgung gemacht. Und das ist halt wirklich, wenn man einmal im Sport drin ist, ist das so ein Ding, man lernt Leute kennen, die kommen zu einem, weil man gute Arbeit macht. So ist das wirklich immer größer geworden. Also wir haben mittlerweile Sportler, die aus der ganzen Welt kommen. Wir hatten Sportler, die aus den hintersten Zipfeln von Russland hier angereist kam, für Maskenversorgung. Und das ist mittlerweile, ist das halt wirklich bei uns ein Riesending. Und da geht es auch weniger um die klassischen Partnerschaften, sondern wirklich um die Versorgung, die dann sehr schnell gehen müssen und meistens nachts stattfinden.
Ah, ja. Also es ist ja oft ein Feld, das man auch so nicht gerade vor Augen hat. Also ich, wenn man jetzt an Orthopädiehaus oder Sanitätshaus denkt, dann ist das ja etwas, was man jetzt als auch nicht direkt assoziiert, zumindest ich, weil ich habe auch wenig Kontakt zu richtigen Sportlern oder Profisportlern, ehrlicherweise. Aber ich freue mich immer, wenn ich in der Längstes Arena sitze und die Haie gucke und dann wird mir die letzte Minute des Drittels von Malzkorn Orthopädie Technik angezeigt. Das finde ich immer ganz cool, ein cooler Moment im Stadion.
Finde ich auch cool.
Ja, klar. Ja. Wie oft gehst du zu den Spielen?
Jedes.
Jedes?
Ja.
Boah, nicht schlecht. Ja, das schaffe ich leider noch nicht.
Sind eigentlich also bei fast allen Vereinen regelmäßig vor Ort. Je nachdem müssen wir auch vor Ort sein, weil gerade irgendeine Versorgung läuft, von der man ja so überhaupt nichts mitbekommt, wo dann vor dem Spiel noch irgendwas hinbringen. Da passiert so einiges im Hintergrund, wo man dann nicht drüber redet, also erst im Nachgang. Man sieht es ja spätestens, wenn man hier ist, wenn dann irgendwelche Trikots hängen, dann hat das schon meistens einen Grund, warum es da hängt.
Du hast gerade gesagt, so eine Versorgung muss auch mal schnell irgendwie über Nacht gehen.
Ja.
Heißt, das ist im Endeffekt auch so euer Angebot, was ihr im Endeffekt macht, dass ihr sagt, hey, wir können das vom einen auf den anderen Tag liefern und dementsprechend auch so ein Alleinstellungsmerkmal?
Absolut. Es kann auch nicht jeder machen. Also gerade im Sport ist das Ding, dass es halt wirklich die gleichen Techniker machen, die da den Zugang zu den Sportlern haben. Das ist auch wirklich eine ganz kleine Welt. Man kennt sich da, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Wir sagen immer, unsere Gesichtsmasken, die verleihen einem Superkräfte, weil die halt wirklich nachts gemacht werden wie bei Batman. Die Sportler kommen hier hin, wenn die aus dem Ausland kommen, die sind dann über Nacht hier. Und dann wird dann wirklich die Maske produziert, am nächsten Tag angepasst. Und dann sind die meistens schon 30, 40 Stunden spätestens danach wieder auf dem Weg nach Hause, um dann wieder in den Spielbetrieb einzusteigen. Also das ist immer schon ein ganz großes Kino. Und ob dann Weihnachten ist oder Silvester ist, das ist dann im Prinzip egal. Also wir haben auch schon Heiligabend hier gestanden unten und dann ging die Post ab.
Krass. Ja. Ja, gut, das ist natürlich auch immer dieses Thema, man ist irgendwie selbstständig und dann macht man das natürlich auch. Ja, ja, cool, mega. Ich habe eine Frage an dich, Basti. Und jetzt nochmal weg vom Sport, außer du wolltest da gerne bleiben, Kai. Ich kann da leider nicht so viel zu beitragen, bin ich ehrlich. Ich finde das alles mega interessant, aber und ich war auch schon mal bei den Haien, aber ich kenne die Regeln alle nicht so, bin ich ehrlich. Ist auch fein. Genau, du bist ja jetzt Führungskraft im Endeffekt. Ist das deine erste Führungsrolle gewesen?
Ich habe ja schon erzählt, ich war bei der Berufsgenossenschaft, habe da meine Ausbildung gemacht, dann hast du alles Studium. Und ich war tatsächlich dann auch im Beamtenverhältnis. Und bin dann hier rüber gewechselt mit der Aussicht darauf, in diese Position zu kommen. Das hat sich ja nachher noch ein bisschen entwickelt, also es war nicht ganz klar, dass ich sollte eigentlich die Verwaltung leiten und alles andere ist später dazugekommen. Ja, ich musste was ändern. Es war nichts für mich, auch obwohl ich die Sicherheit da hatte. Habe ich gemerkt, dass es mich nicht erfüllt und bin jetzt hier glücklich mit dem.
Jetzt ist das natürlich auch ein bisschen böse, weil dein Chef sitzt ja direkt daneben. Also nein, alles gut. Also das heißt tatsächlich vom Beamten, von der Verbeamtung, so nennt man das, glaube ich, ne?
Ja.
Hin zu einem Familienunternehmen. Das war tatsächlich, dass du den Perspektivwechsel brauchtest, mal einen neuen Anstrich und auch Aufsicht auf mehr Führungsmöglichkeit. Also waren das quasi die
Verantwortung.
Waren das die Gründe dahinter quasi?
Ja, ich wollte einfach aus dem Alltag, den ich da hatte, raus. Ich war knapp 10 Jahre da und ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht noch sehr viel länger machen. Und zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich durch mein Studium noch gebunden durch eine Klausel, dass ich dann Rückzahlungen tätigen musste. Die habe ich dann auch getätigt, obwohl mir viele davon abgeraten haben, gesagt haben, eigentlich macht man das nicht, gerade wenn man im Beamtenverhältnis ist. Habe ich aber gesagt, ich glaube an das, was ich da tun will und ich glaube auch an die Sache, wo wir eben darüber gesprochen haben, ob es schon mal Zweifel gab. Bei mir nicht, sonst hätte ich es nicht gemacht.
Worauf legst du oder auch ihr Wert bei eurem Führungsstil? Also bei dir wird sich das ja im Endeffekt jetzt auch entwickelt haben. Du wirst ja, also ich kann es irgendwie nur, also A, kann ich mal vorrelaten, dass du das verlassen hast. Ich habe diesen Schritt auch gemacht vor 4 Monaten, nicht im Beamtenverhältnis, aber aus dem öffentlichen Dienst heraus. Genau, und deshalb wird sich ja irgendwie bei dir entwickelt haben, dein Führungsstil. Kannst du da jetzt, also, und man hat irgendwie immer wieder Leute in seiner Führungs- oder in seiner Karriere, auch jetzt bin ich hier aber am Schwelgen, meine Güte. Was ich sagen wollte ist, man lernt ja immer wieder viele Leute kennen, wo man sich denkt, boah, nee, so will ich jetzt persönlich nicht führen und ich möchte es irgendwie anders machen. Konntest du so das für dich hier total ausleben, also dass du einfach mal ausprobiert hast?
In meinem Beamtenverhältnis habe ich damals ja auch viele verschiedene Führungskräfte erlebt und habe immer tierisch geflucht über den einen oder anderen. Dann bin ich hergekommen, habe das paar Monate gemacht, konnte einige Dinge besser verstehen.
Und dann haben alle über dich geflucht.
Das passiert nicht, das kann ich ausschließen. Nee, da habe ich dann einfach gemerkt, warum, wieso, weshalb manche Dinge wohl so gewesen sind. Ich habe aber auch ja gewusst, was ich anders machen will. Und ich würde sagen, ich lege halt viel Wert auf Kommunikation mit jedem Einzelnen. Also ich spreche mit jedem regelmäßig. Ich versuche es wirklich auch einzuhalten. Und ich versuche einfach fair zu sein.
Du bist ja dann während Corona dazu gekommen. War das eine zusätzliche Challenge?
Ja, kann man so sagen. Ich habe die Mitarbeiter ja eine lange Zeit alle nur mit Maske gesehen. Da fallen dann doch einige Dinge weg beim Kennenlernen. Es fällt deutlich schwieriger, wenn man jemanden noch nie ohne Maske gesehen hat und muss ein paar Monate jedes Gespräch so führen. Als Mimikgestik, man weiß halt, kann denjenigen das gegenüber gar nicht so gut einschätzen. Ja, dazu kamen ja die anderen Dinge, die uns alle so betroffen haben.
Alex, wie ist so dein Führungsstil? Oder wie würdest du ihn beschreiben? Ist ja nochmal was anderes, was wahrscheinlich die Mitarbeitenden sagen.
Mein Bruder und ich, wir sind ja hier in diesem Unternehmen groß geworden. Also wir haben die Ausbildung gemacht, sind im Prinzip, seit wir 16 sind, hier um das Unternehmen rum. Das ist, glaube ich, was komplett anderes, als wenn man jetzt irgendwo eine Führungsposition einnimmt. Man wächst halt rein. Also wir haben im Prinzip alles hier gemacht, wirklich von, ja, am Anfang Pappe wegfahren und. Also man ist halt hier nie irgendwie zu einer Führungsperson ernannt worden, sondern man hat irgendwann die Macht an sich gerissen und hat dann einfach gemacht. Also deswegen also
rangerissen würde ich jetzt, glaube ich, nicht nennen, aber man ist rein entwickelt worden. So.
Das kannst du nennen, wie du willst. Also wir haben auf jeden Fall Ideen gehabt, die wir dann irgendwann angefangen haben umzusetzen und dann ist man halt in die ganze Sache reingewachsen. Also schwierig ist natürlich dann immer mit Leuten, die schon ganz lange oder länger im Unternehmen gewesen sind, sich dann darauf einzustellen. Aber also deswegen, so meinen Führungsstil jetzt irgendwie hier zu erläutern, das ist, glaube ich, schwierig. Also das kann man, glaube ich, gar nicht so packen.
Weise und gerecht wie König Joffrey.
Ja, ganz genau.
Wir haben, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer, die nicht unbedingt in einem Familienunternehmen arbeiten. Was macht es aus eurer Sicht attraktiv, in einem Familienunternehmen zu arbeiten? Und gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, bei euch einzusteigen? Und wenn ja, welche?
Also ich glaube, ich kenne auch ganz viele Familienunternehmen, in denen ich auf gar keinen Fall arbeiten wollen würde. Also in unserem ist, glaube ich, sehr, sehr spannend gerade, weil wir halt ein sehr, sehr junges Team sind. Und es, glaube ich, auch gerade jetzt in diesem Sommer noch viel jünger wird. Ich glaube, das Entwicklungspotenzial für jeden Einzelnen ist ja gegeben und groß. Also jeder kann hier in diese Firma noch mit reinwachsen. Wir wachsen gerade und jeder Mitarbeiter, der bei uns ist und Lust hat, der kann auch in Positionen und in irgendwelche Richtungen reinwachsen und kann sich einfach entfalten. Also ich glaube, das macht es bei uns im Moment sehr, sehr spannend.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Zukunft. Was sind so die nächsten Bausteine für euch, die ihr mit diesem Unternehmen erreichen wollt?
Neben der Weltherrschaft?
Daneben, genau.
Ja, wir werden es sehen. Also im Moment sind wir, glaube ich, ganz glücklich da, wo wir sind. Wir wollen nicht die Größten sein, aber die Besten. Also es ist jetzt nicht unser Ziel, irgendwann 50 Filialen und 1000 Mitarbeiter zu haben. Also uns ist schon sehr wichtig, dass wir wirklich in jeder Abteilung überall den Überblick haben. Wir fühlen uns, glaube ich, gerade so in der Größenordnung, sag mal, plus, minus, also minus nicht, aber so ein paar Mitarbeiter können auch dazukommen, aber unser Ziel ist es nicht, gigantisch groß zu werden und ein riesen Filialnetz zu haben. Aber wir werden es sehen. Da können wir uns dann in 2 Jahren aber drüber unterhalten.
Sehr gerne. Wie Anne-Sophie in jeder Folge mit Gästen immer sagt, wir müssen nochmal ein Follow-up machen. Unsere Hörer können das, glaube ich, langsam nicht mehr hören, dass wir immer darauf anspielen. Da ist mir gerade noch eine Frage eingefallen. Und zwar seid ihr ja auch Ausbildungsbetrieb. Und ihr seid ja auch gerade als bester Ausbildungsbetrieb 2023 ausgezeichnet worden.
Von der Handwerkskammer.
Ne? Herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Und dafür, wie viele Azubis habt ihr hier? Was ist das dann für ein Ausbildungsberuf?
Also wir haben jetzt hier in der Werkstatt, also wo wir hier vor Ort sind, haben wir 3 Auszubildende zum Orthopädie-Technik-Mechaniker. Und dann haben wir noch den Beruf des Sanitätshaus-Fachverkäufers. Da haben wir jetzt 6 ab 1.8., die dort die Ausbildung machen. Ja.
Das hört sich jetzt so im ersten Moment voll viel an. Also ist das gar kein Problem für euch, Auszubildende zu finden? Oder hättet ihr eigentlich auch noch mehr Kapazitäten, die ihr voll machen würdet, wenn es geht?
Also bei uns in der Branche, das ist ja so ein bisschen Nischenbranche, auch gerade im Sanitätshaus. Und der Fachkräftemangel, der ist halt real. Und deswegen, und weil wir halt auch für die nächsten Jahre uns vorbereiten wollen, haben wir dieses Jahr nochmal mehr eingestellt als üblich. Also war es schwierig, Leute zu finden. In der Werkstatt, ehrlich gesagt, war das noch nie ein Problem, weil wir in der Branche einen recht guten Ruf haben und wer sich diesen Beruf aussucht, der wird auch zwangsläufig irgendwann hier in der Gegend über uns stolpern, sage ich mal. Und da kriegen wir relativ früh auch viele und gute Bewerbungen. Deswegen können wir uns da gar nicht beschweren. Im Verkauf ist es schon ein bisschen schwieriger, aber ich habe mich Anfang des Jahres intensiv mit dem Thema beschäftigt und wir haben auf allen möglichen Plattformen Anzeigen geschaltet und ich habe einfach junge Leute, die irgendwo bekannt gegeben haben, dass sie Interesse haben, irgendwas mit Verkauf zu machen. Ich habe die einfach alle angerufen, alle hintereinander, habe die alle einbestellt und alle, die einmal hier waren, haben dann auch gesagt, die machen's.
Kann ich verstehen.
Voll krass, auch voll das Engagement. Also ich finde, das ist immer so, auf der einen Seite sagen Unternehmen ja voll oft, ja, bei uns bewirbt sich keiner mehr und es muss sich ja jemand bewerben. Und das ist ja eigentlich genau die umgekehrte Seite. Du siehst, es ist Interesse da anscheinend, weil die möchten vielleicht irgendwie in die Richtung gehen und ergreifst selbst die Initiative eigentlich als Unternehmen zu sagen, hey, hast du vielleicht mal Lust vorbeizukommen? Voll cool, also genau the other way around eigentlich.
Ja, so muss man es auch meiner Meinung nach machen. Es wird wenige geben, die sagen, Sanitätshausfachverkäufer. Das klingt verdammt gut. Die habe ich einfach alle angerufen und habe denen kurz erzählt, was man hier macht und habe gesagt, und, können Sie das vorstellen? Dann haben die gesagt, ja. Dann habe ich sie einbestellt. Dann haben wir hier eine kleine Führung gemacht, so wie es mit euch gemacht haben. Und dann haben die eigentlich, ich glaube, alle direkt zugesagt.
Den Effekt muss man halt mitnehmen, wie bei euch. Die laufen hier durch und dann finden die das alle ganz cool. Auch da macht so ein Umbau oder so eine gläserne Werkstatt einfach Sinn. Das hat seinen Effekt, den kann man nicht wegreden, zum Glück.
Vielleicht genau dann jetzt zum Abschluss, weil ich glaube, eine Antwort auf die Frage, die ich habe, hast du gerade schon genannt, Alex. Was sind so eure drei Lessons learned aus dieser ganzen Transformation, die ihr gegangen seid? Ihr habt natürlich auch Zeit, da mal kurz drüber nachzudenken.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich Mut quasi in so einer schwierigen Phase auszahlt, dass es auch Vorteil haben kann, gerade dann, wenn keiner damit rechnet, vielleicht mal Themen anzugehen, dass es sich auf jeden Fall auszahlt, da Risiken einzugehen. Hat sich für uns in vielerlei Hinsicht ausgezahlt, was Personal angeht, Neues zu finden, auf jeden Fall. Und wir haben auch eine Menge Aufmerksamkeit andererseits durch das Ganze erfahren. Also viel sind auf uns aufmerksam geworden.
Ja, zu merken, dass dieser durch den ganzen Prozess dieser Team-Spirit einfach nochmal komplett anders gestärkt wurde. Ich glaube, wir mittlerweile hier alle sehr, sehr eingeschworen sind. Und jetzt, wo alles fertig ist, auch alle in unserem Umkreis halt einfach verstehen, worum es gegangen ist, warum es auch einfach es wert war, durch diese 2 Jahre zu gehen, so laut und ungemütlich es gewesen ist. Aber jetzt, wer es jetzt nicht versteht, der wird es auch niemals verstehen. Punkt.
Das ist ein guter Wrap-up von dem Gespräch. Vielen Dank euch beiden für das tolle Gespräch, für das Mega-Interview und für die Führung, die wir eben hier erleben durften. Die Bilder könnt ihr alle auch auf unserem Instagram-Kanal sehen. Die werden wir beim Release der Folge auch posten und dann könnt ihr euch selber davon inspirieren lassen. Danke euch beiden und noch einen wunderschönen Abend.
Gleichfalls.
Tschö.
Was ein Hammergespräch wieder. Also ich bin ganz geflasht von dem, was wir hier erleben durften und von dem, was wir auch hören durften von den beiden. Und vor allen Dingen finde ich das sehr spannend, halt ein Familienunternehmen, was ja eigentlich eine traditionelle Branche bedient, dann so zu transformieren, dass es halt zum einen modern aussieht, dass die Leute hier einfach auch eine coole Zeit haben. Du hast gerade eben gesagt, wir sitzen hier quasi wie in einem Wohnzimmer, aber dass halt auch die Produktionsstraße oder halt die Produktion selber an sich auch einfach so modern sind. Ich glaube, da können sehr, sehr viele Betriebe noch was von Malzkorn lernen und ich glaube, die gehen mit einem sehr guten und positiven Beispiel voran.
Da kann ich dir nur zustimmen und auch ehrlich gesagt jetzt nichts mehr ergänzen.
Alright. Wie sieht es denn bei dir in der kommenden Woche aus? Ja, gibt es irgendwie irgendein Highlight bei dir, was ansteht?
Ja, gibt es, das kann ich aber noch nicht erzählen.
Warum?
Ja, weil kann ich gerade nicht erzählen. Geht nicht. Okay, aber also,
kannst du es in der nächsten Folge erzählen?
Ich kann es in der nächsten Folge erzählen. Es wird super, es wird schön und ich werde eine coole nächste Woche haben.
Alright, sehr cool. Ja, bei mir steht das Panama Open Air Festival an.
Ja, da bin ich traurig, da bin ich leider nicht.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich kann leider nur einen Tag da sein, nur den Samstag, aber immerhin besser als gar nichts.
Bist du denn eigentlich sponsert bei Sparkasse?
Nee, also ich nicht.
Ach so, okay.
Also ich wüsste auch nicht, haben wir damit was zu tun? Okay, keine Ahnung. Also ich bin da einfach nur just for fun
okay,
da.
Okay.
Und ansonsten habe ich recht viel Uni in dieser Woche. Ich muss mich langsam mal ein bisschen um meine Masterarbeit kümmern, ehrlicherweise. Die ist jetzt auch schon seit ein paar Wochen angemeldet und noch nicht wirklich allzu viel gemacht. Aber ja,
deine ist ja wenigstens schon angemeldet.
Andere Baustelle an Sophie.
Andere Baustelle.
Alright. Ich wünsche dir auch eine ganz schöne Woche und vor allen Dingen wünschen wir euch eine wundervolle Woche, Restwoche. Genießt noch diesen Mittwoch und hoffentlich das dann gute Wetter.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Kölsch und Cash, der Podcast mit Anna-Sophie und Kai.